So, jetzt sind wir in einer recht unerwarteten Situation gelandet. Aber das hat ja auch was mit der Bibel zu tun. Da gibt es auch eine ganze Menge Situationen, die nicht geplant waren. Und wir hoffen und denken jetzt einfach mal, dass tatsächlich das einen Grund hat. Und dass das jetzt, was jetzt auch kommt, im Sinne Gottes ist. Ich schlage vor, also bei uns ist es ja so in der Jugend, wir haben diese andere Lektion, die heißt Im Wort. Und ich hatte mich schon geärgert, als ich sie bestellt habe, dass ich die von diesem Quartal nicht bekommen habe. Und das ist die Lektion, die ihr letztes Quartal gemacht habt. Das heißt, das Thema, was wir heute haben, das habt ihr schon mal gehabt, letztes Quartal. Die meisten werden sich nicht mehr daran erinnern können. Ich weiß ja selber, wie das ist, ne? Echt, haben wir das letztes Quartal besprochen, aber es ist so, das ist tatsächlich das, und zwar ist das dieses Bilder, Symbole und so weiter. Das haben wir ja schon alles besprochen. Und wir werden heute einen Text haben, der euch bekannt ist. Also den meisten von euch dürfte der zumindest bekannt sein. Er steht im Jesaja-Buch. Und zwar ist es die Berufung des Jesaja. Ihr kennt diese Geschichte mit der glühenden Kohle. Und über die wollen wir uns heute mal miteinander Gedanken machen. Ein kleiner Trost für die Jugend, die das ja eben schon mal mitgemacht hat mit mir. Ich habe noch ein paar Sachen, die wir nicht besprochen haben. Also es wird nicht alles nur Wiederholung sein. Ich bin aber auf eure Mitarbeit angewiesen. Und weil ihr ja alles gestandene Adventistinnen und Adventisten seid, bin ich mir sicher, dass da zum Schluss was Rundes bei rauskommt. Dass wir eine Einstimmung finden, denke ich, ist es nicht verkehrt, wenn ich den Text mal lese. Oder wollen wir ihn mal durch die Reihe lesen? Was ist euch lieber? Soll ich ihn euch vorlesen? Ich soll lesen. Also gut, dann lese ich. Jesaja Kapitel 6, Verse 1 bis 13. Bevor ich den Text lese, dann mache ich dasselbe wie bei den Jugendlichen eben, weil mich das auch interessiert, wie ihr reagiert. Versucht einmal, euch in die Lage zu versetzen, dass ihr die Aufgabe hättet, aus diesem Text eine Lektion zu machen. Und jede Lektion braucht eine Überschrift. Welche Überschrift würdet ihr geben, dieser Lektion? Ja, eine Überschrift ist ja immer, deutet ja schon mal den Schwerpunkt an, wo es darauf hinauslaufen soll. Und jeder weiß, der eine Lektion vorzubereiten hat, die Menschen haben nur 40 Minuten Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. Das heißt, aus einem umfangreicheren Text der Bibel muss ich Schwerpunkte rauspicken. Und wo würdet ihr sagen, das würde ich mal als Thema nehmen für eine Lektion, diesen einen Punkt? Ihr werdet nämlich merken, wenn wir die 13 Verse lesen, dass da eine Menge drin steht und man kann nicht alles besprechen. Das wird dann lang. Ich lese es vor. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen. Damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Da sagte ich, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen anheimfallen, wie die Terebinte und wie die Eiche, an denen beim Fällen ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same ist sein Stumpf. So, die Geschichte ist euch nicht unbekannt. Die meisten von euch haben das bestimmt schon mal gehört. Ich denke, die war auch schon Thema in Lektionen, auch früherer Art. So, jetzt hättet ihr die Aufgabe, ja, der Präsident der Generalkonferenz ruft bei euch an und sagt, pass auf, Grete, im dritten Quartal 2027, das machst du die fünfte Woche und da soll dieser Text Thema sein. Was für eine Überschrift geben wir dieser Lektion? Was wollen wir mit diesem Text den Leuten, die sich mit der Bibel beschäftigen und hier mit diesem Kapitel näher bringen? Grete, du musst nicht alleine nachdenken und antworten. Ihr alle seid damit beschäftigt. Was ist etwas, wo ihr sagt, Mensch, da lohnt es sich mal länger drüber nachzudenken?
Wie es in der Bibel benannt ist, Berufung des Propheten.
Okay, also nehmen wir deinen Vorschlag mal auf. Ja, ihr seht die Berufung des Propheten und ihr würdet wahrscheinlich noch den Namen dahinter setzen, sonst ist ja nicht irgendein Prophet, der hier berufen wird. Mose ist ja auch berufen worden, ja? Andere Propheten auch. Sondern es geht hier um die Berufung des Propheten Jesaja. Man könnte aber auch sagen, ich lasse den Namen weg, ja, und schreibe die Berufung eines Propheten. Der Unterschied ist, die Berufung des Propheten Jesaja, da geht es um diesen Text. Wenn ich reinschreibe die Berufung eines Propheten, dann könnte zum Beispiel die Aufgabe darin bestehen, zu sagen, lest euch diesen Text vor und schaut, ob dieser Text Ähnlichkeiten hat mit der Berufung von anderen Propheten, die ihr kennt. Oder gibt es Unterschiede? Und wenn ja, warum gibt es Ähnlichkeiten oder warum gibt es Unterschiede? Warum ist die Berufung so und die andere Berufung so? Jetzt wäre zum Beispiel die Frage, kennt ihr einen Propheten, der berufen wurde unter ähnlichen Umständen wie hier? Jetzt ist bevor wir diese Frage beantworten, für uns die Aufgabe, versetzen wir uns mal in die Lage des Jesaja. Und versuchen ihn mal nachzuempfinden. Also mal, ist jetzt ziemlich gewagt, ja, aber mal das zu fühlen, was der Jesaja gefühlt hat. Wie hat sich denn eurer Meinung nach der Jesaja gefühlt, als er hier dieses Bild vor Augen sieht? Was sieht er denn eigentlich? Was sieht Jesaja? Einen Thron. Was sieht er noch? Engel, also zwar besondere Engel, wir wissen ja, es gibt verschiedene Engel, das sind die Seraphinen, ne? Die haben 6 Flügel. Was machen die denn die eigentlich, diese Seraphinen mit ihren 6 Flügeln? Die haben ziemlich Stress, muss man sagen. Also die müssen multitaskingfähig sein. Die machen mit den Flügeln verschiedene Dinge gleichzeitig. 6 Flügel, was machen sie mit den 6 Flügeln? Jetzt, haben wir gelesen.
Mit 2 denken sie angesichts zu, 2 ihre Füße und mit 2 Flügeln.
Also 6 Flügel, aber davon haben sie nur 2 zum Fliegen. Mit 2 verdecken sie ihren Kopf, ihr Gesicht, wie auch immer, kann man übersetzen, wie man will, und mit 2 die Füße. Also die sind hauptsächlich damit beschäftigt, sich zu bedecken. Und die 2 Flügel, die übrig bleiben, damit können sie noch fliegen. Warum machen die das? Warum bedecken die ihre Füße und ihr Angesicht? Sind die dreckig? Schämen die sich? Oder warum machen die das? Was denkt ihr, Grete?
Der Text sagt es ja. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Also sie beten Gott an. Das ist, weil Gott so heilig ist, Ehrfurcht vor Gott.
Okay, wenn du betest, Grete, bedeckst du deine Füße und dein Gesicht? Ihr anderen, macht ihr das? Bedeckt ihr eure Füße und euer Gesicht, wenn ihr betet? Die meisten nicht, oder? Ich weiß nicht, vielleicht macht ihr das ja, ist ja in Ordnung, ihr könnt ja beten, wie ihr wollt. Aber ich zum Beispiel mache das nicht. Es gibt Situationen, da habe ich das schon gemacht. Da habe ich so gebetet. Sage euch später, warum. Ja? Aber normalerweise, hier auch im Gottesdienst, sind wir hier in der Gegenwart Gottes? Ich sehe hier lauter Gesichter. Gut, ihr habt Schuhe an, ja? Das ist, die habt ihr bedeckt. Aber im Grunde genommen, so verhalten wir uns nicht.
Diese
Him umher und bin, sind rund um Gott oder in der Nähe Gottes, nach meiner Meinung. Die sind weiter oder ist hier mein Platz, so ich weiß nicht, aber.
Aber was sagt denn Jesus Christus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind? Da bin ich mitten unter ihnen und das ist nicht weit. Das ist nicht weit. Also wenn wir das wirklich glauben, was er gesagt hat, und das tun wir hoffentlich, dann sitzt er jetzt vielleicht da vorne oder da neben dir, Johannes, das weiß ich nicht, aber er ist nicht weit weg, er ist mitten unter uns. Aber wir kommen nicht auf die Idee, unser Gesicht zu bedecken oder unsere Füße und Angst zu haben, das könnte Dinge sehen, die er nicht sehen soll. Es gibt noch einen Propheten, da spielen die Füße eine Rolle. Haben wir erst gehabt. Der wird auch berufen. Was soll denn der mit seinen Füßen machen? Die Schuhe ausziehen, genau das Gegenteil. Entblöße deine Füße. Warum soll er das denn tun? Weil es so warm ist? Oder? Der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Der Jesaja, der stand ja auch irgendwo. War das heiliger Boden, wo er stand? Stand er im Tempel? Stand er im Tempel? Was sagt er denn? Schaut mal, er sieht das Bild. Und wie ist seine Reaktion? Ab Vers 5. Könnt ihr es ja selber nochmal lesen oder ich kann es auch nochmal vorlesen für die, die keine Bibel dabei haben. Also er sieht das. Und dann heißt es, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Jetzt kommt die Begründung. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. So, wo befindet sich der Jesaja? Mitten in Israel. So, und wie war Israel beschaffen? Was sagt er? Mitten in einem Volk von unreinen Lippen. Da war nichts heilig. Er steht in Israel und sieht im Himmel, keine Ahnung, wo er das sieht. Das ist jetzt hier nicht so. Es erscheint dieses Bild, aber er stellt fest, ich bin Teil eines Volkes mit unreinen Lippen. Und später heißt es ja dann, da wird eine Verbindung hergestellt mit Schuld. Wir sind schuldig. Es gibt noch einen Propheten, der sich mit seinem schuldigen Volk identifiziert. Welcher Prophet war das denn?
Daniel.
Und trotzdem sieht Daniel natürlich Dinge, die im Himmel passieren. Aber er ist nicht im Himmel, er ist nicht im Tempel, er ist nicht dort, er ist sogar in einem heidnischen Land, in einem, selbst seine Artgenossen, sage ich jetzt mal, machen es nicht besser, die sind genauso sündig. Das heißt, die Situation von Mose und Jesaja unterscheidet sich wesentlich. Denn der eine ist wirklich in unmittelbarer Berührungsnähe zu Gott, Mose, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, der ist heilig. Und der Jesaja, da geht auch gar nicht so ein Befehl, zieh deine Schuhe aus oder irgendwie sowas. Ja? Aber die Engel, die sind bei Gott und die bedecken ihre Füße. Ich kann euch darauf keine Antwort geben, aber es wäre vielleicht mal, wenn ihr ein Andachtsthema braucht, für zu Hause mal zu überlegen, warum müssen Engel, die ja eigentlich sündlos sind, sonst dürfen sie ja nicht in der unmittelbaren Nähe Gottes sein. Es gibt ja auch sündige Engel, die von Satan, das wissen wir. Warum sind die mit nichts anderem beschäftigt, als sich zu bedecken? Und warum darf ein Mose, der in der Gegenwart Gottes ist, seine Schuhe ausziehen? Versteht ihr, wie ich meine? Wir lesen das immer so. Ja, das ist immer so, ja, ist halt so, das kennen wir. Aber wir haben keine wirkliche Antwort darauf. Und das ist ein Thema zum Nachdenken. Da können wir mal eine Andacht draus machen. Und was heißt das eigentlich für mich? Muss ich mich bedecken? Muss ich diese Ehrfurcht vor Gott haben, dass ich, wie soll ich sagen, fast schon erstarre? Oder darf ich offen und, ich sag mal, fast schon so auf einer Augenhöhe mit Gott sein? Was darf ich eigentlich, wenn ich bete? Wenn ich ihr kennt diese Auseinandersetzung von unseren Pionieren. Was hat Ellen White eigentlich immer gesagt? Wie sollen wir uns im Gottesdienst verhalten? Ihr habt diese Themen, haben wir auch schon in Predigten gemacht, ja? Ehrfurcht und Nähe Gottes und so. Das ist ja heute alles gar nicht mehr. Die Frage ist, ist das deswegen falsch, was wir machen? Dass wir hier so sitzen, so locker? Oder ist das damit Sünde schon? Und weil Ellen White hat doch gesagt, ganz anders alles und so. Oder ist das in Ordnung? Also darauf müssen wir eine Antwort finden, weil es geht ja um uns. Wie sollen wir uns denn verhalten? Und was ist angemessen? Und die Frage, die mich zum Beispiel beschäftigt hat, die Gemeinde, der Gemeinderaum, ist das der Tempel oder ist es die Synagoge? Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich das, was wir hier treiben, ist Synagoge. Sabbatschule, Predigt, das ist Unterweisung. Das ist Synagoge, das ist nicht Tempel. Tempel hat abgesperrte Bezirke, wo bestimmte Leute eben nur bestimmte Sachen dürfen und so weiter und so fort. Da finden Sühnungen statt, da finden Opfer statt und so weiter. Das ist nicht Gemeinde, das hier ist Synagoge. Und wir übertragen die Gemeinde immer auf den Tempel und ich finde das nicht richtig. Das ist aber meine persönliche Meinung. Aber das, was wir hier treiben, ist Synagogendienst. Eindeutig, ist in Ordnung. Aber das haben wir von den Juden übernommen. Das ist Unterweisung, Schule. Egal, ob das die Sabbatschule ist oder die Predigt. Es geht immer um Vermittlung von Wissen, Informationen, was auch immer. Das ist klassisch Synagoge. Denkt mal drüber nach, bildet euch eure eigene Meinung, nicht meine übernehmen. Aber ihr denkt ja, manchmal ist Meinung auch eine Provokation, nicht um zu ärgern, sondern um zum Nachdenken anzuregen, denn wir sollen ja denken. Okay. Wie fühlt sich der Jesaja? Was denkt ihr? Beschreibt mal mit euren Worten, wie der Jesaja sich fühlt, als er diese ganze Szenerie sieht. Was spürt er? Was fühlt er?
Unwürdig.
Er fühlt sich unwürdig?
Schuldgeladen. Mhm. Weil er hat ja diese, ist im Gewehr auf dem Thron Gottes zu sein. Mhm. Man sieht, wie die Engel sich da verhalten, wie ehrfürchtig, ja. Und dann sieht er seinen Zustand und identifiziert sich auch mit seinem Volk. Mhm. Ja, und sagt dadurch mit den unreinen Lippen. Also er kennt seinen Zustand im Vergleich zu dem, wie es ihm immer zugeht.
Okay, also die Grete fühlt als erstes so eine Unwürdigkeit irgendwie. Ja? Was könnte man noch für Worte wählen, um den Zustand von Jesaja zu beschreiben?
Na, auch Angst, weil er weiß, wie es mit ihm jetzt auch, also wie er seine Situation, so wie Grete das gerade gesagt hat, er registriert, wie es mit ihm aussieht. Er weiß, wie heilig Gott ist und dass er eigentlich jetzt sterben müsste. Er kann eigentlich nicht in der Gegenwart Gottes in diesem Zustand bleiben.
Also unwürdig, Angst, gibt es andere Begriffe, die ihr vorschlagt? Okay, dann belassen wir es mal. Wie würdet ihr diese beiden Begriffe bezeichnen? Angst, unwürdig. Eher positiv oder eher negatives Gefühl? Ein gutes Gefühl oder eher ein schlechtes Gefühl?
Negativ.
Eher negativ, ne? Man hat nicht gerne Angst und man fühlt sich auch nicht gerne unwürdig. Ne? Und schuldbeladen. Das ist kein schönes Gefühl, wenn man sich schuldig fühlt. Das ist unangenehm. Aber es ist so. So, und dann passiert etwas. Geht mal in dieses Kapitel hinein. Also, was sagt er in Vers 5? Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Und da passiert jetzt ab Vers 6 etwas. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund. Bis hier erstmal. Wie fühlt sich der Jesaja? Dorina?
Ich habe noch nicht richtig verstanden. Die
okay.
Vision, ihr habt den Himmel gesehen, nicht Tempel auf der Erde, oder? Ich so verstehe. Ihr habt gesehen Seraphim im Himmel, dort der Tempel. Und er war auf der Erde und darum hat er so schrecklich gefühlt, weil die andere waren zwei Welten. Eine im Himmel und er war
genau.
In seinem Volk.
Ja, es geht nicht. Genau, er ist nicht im Tempel in Jerusalem, wo dann solche Sachen passieren.
Und der Kohle hat der Seraphim vom Altar vom Himmel genommen.
Mhm. Ja, da, also würde ich jetzt auch sagen so.
So habe ich verstanden.
Ja, so verstehe ich das auch. Versteht das jemand von euch anders? Nee, ne? Also wir befinden uns, der Tempel ist im Himmel, den sieht er, und vom himmlischen Tempel holt er auch die Kohle. Da kommen wir gleich noch auf die Frage, wo er die denn vielleicht her hat. Aus welchen? Es gibt ja mehrere Altäre. Aber das ist, vielleicht lassen wir es auch einfach. Wir schauen mal. Aber jetzt berührt dieser Engel, der Seraphim, seinen Mund mit der glühenden Kohle. Wie fühlt sich Jesaja jetzt?
Befreit.
Okay. Dorina, wenn ich hier so ein Töpfchen hätte, so ein Grill mit glühenden Kohlen, dann würdest du sagen, pass auf, Dorina, mach mal den Mund zu, ich berühre mal deine Lippen mit einer glühenden Kohle. Wer fühlt sich von euch befreit, wenn ich ihm die glühende Kohle an den Mund halte? Das tut richtig weh. Ja. Ne? Er schreibt zwar nicht, dass er Schmerzen spürt, aber kommt euch das nie, wenn ihr sowas lest, denkt, wow, wie hat er das ausgehalten? Ja? Das tut weh. Warum? Ich meine, Gott hat doch 1000 Wege. Kann Gott nicht irgendeinen anderen Weg finden, dass der Jesaja sich besser fühlt? Muss das so brutal sein? Das hat doch alles seinen Grund. Warum das so schmerzhaft ist? Ja? Wozu dienen denn glühende Kohlen eigentlich? Ihr kennt ja noch ein paar Texte aus der Bibel, wo glühende Kohlen eine Rolle spielen. Kennt ihr den Text? Wozu soll man den anderen glühenden Kohlen aufs Haupt häufen? Das ist natürlich nicht wörtlich zu verstehen. Ja, nimm eine Schaufel glühende Kohlen, wie der Lokführer, oder ne, der vorne seine Dampflok antreibt und schüttet dem die glühenden Kohlen aufs Haupt. Ne? Also beim nächsten Grillen bitte nicht ausprobieren, sondern das ist ja bildlich. Aber was soll denn das Ziel sein? Das steht da dabei, was der Grund sein soll. Wann soll man das machen, dem anderen glühende Kohlen aufs Haupt zu häufen?
Eigentlich, wenn man negativen mit positiven begegnet, seinem Feind.
Genau, du wirst mies behandelt. So, es ist aber nicht so, du sollst dich rächen, ne, indem du die glühenden Kohlen auf sein Haupt häufst, sondern was ist denn das eigentlich? Wie verstehen wir das, jemandem glühende Kohlen aufs Haupt zu häufen? Wie sollen wir uns dann verhalten? Silke hat es schon angedeutet.
Schlechtes mit Gutem beantworten.
Genau, Schlechtes mit Gutem beantworten. Obwohl ihr jemand gemein zu euch ist, antwortet ihr gut. Was hat denn das jetzt mit den glühenden Kohlen zu tun? Was passiert denn, wenn ich jemandem glühende Kohlen auf den Kopf lege? Ja, dann gibt es einen Sonnenbrand, ne, sowas ähnliches. Aber was macht denn der mit dem Kopf? Er wird eingezogen. Ich ziehe den Kopf ein. Ja? Oder ich beuge den Kopf oder was auch immer. Aber ich stehe nicht so da, mache mehr noch, ne, sondern so lieber nicht. Ne? Das heißt, ich demütige den anderen, aber auf eine gute Art und Weise. Ne? Wenn ich zu der Renate gemein bin, und die Renate antwortet mir, indem sie zu mir gütig ist. Dann fange ich das Nachdenken an. Ich sage, warum macht die Renate das? Warum reagiert die Renate so? Dann fange ich das Denken an. Wenn die Renate eklig wird, dann werde ich noch ekliger und sie wird noch ekliger und das schaukelt sich dann hoch bis zum Krieg. Wir kennen das so. Ja? Alle Kriege sind so. Vergeltungsmaßnahmen und so weiter. Das ist eine Deeskalation, nennt man das. Ja? Das heißt, eine Situation, die sich gefährlich aufschaukelt, die bremse ich, damit es dann wohin endet? Wo am besten zur Versöhnung kommt, zum Frieden. So, also, das heißt, die glühenden Kohlen demütigen den anderen. Könnte das hier auch der Sinn der glühenden Kohlen sein? Die werden zwar dem Jesaja nicht auf den Kopf geschüttet, brauchen wir auch gar nicht, aber was könnte das sein, dass das was mit Demütigung zu tun hat? Wird der Jesaja hier gedemütigt? Silke. Moment, kleinen Moment, du kannst dann nachher, die Silke wollte es noch. Du kannst dann nachher.
Dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Das war das Ziel. Und da steht nichts von Demütigung.
Okay.
Von Sühnen.
Genau, richtig. Deswegen auch nicht auf dem Kopf. Die Kohlen haben hier nicht den Sinn, den Jesaja zu demütigen. Sondern, das steht ja hier. So. Also, was steht genau da? Vers 7. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde, was steht in euren Übersetzungen? Bei mir steht gesühnt. Ist gesühnt gereinigt? Wenn ich so frage, ist die Antwort nicht immer so einfach. Ist Sühne Reinigung? Viele Vorschläge.
Getilgt.
Wie so ein Tintenkiller, ne? Es gibt im Tempel, bleiben wir im Tempel, wir sind ja im Tempel, ja? Es gibt im Tempel einen Gegenstand, da spielt das Wort Sühne eine Rolle. Welchen meine ich? Bin mal gespannt. Der Brandopferaltar. Das Wort Sühne, weiß ich gar nicht, ob das da auftaucht. Es gibt ein Möbelstück im Tempel, wo tatsächlich das Wort Sühne zu diesem Teil dazugehört.
das gerade mit dem Gnadenthron?
Was ist, wo ist denn da die Sühne? Die Sühne? Der Deckel. Der heißt Sühnedeckel. Und was macht denn der Deckel? Reinigt der diesen Möbelstück? Ist der für die Sauberkeit da oder wofür ist denn der da? Was ist denn in der Lade drin? Drei Gegenstände.
Die Gebote.
Die 10 Gebote. Der Aaronstab. Und das Manna, das Töpfchen mit Manna. Woran erinnern das Volk diese Sachen eigentlich?
An den Auszug aus Ägypten.
Das stimmt, aber an was besonders? Das sind ja besondere Situationen.
Ja, in der Wüste, die Wanderung. Die Gebote haben sie am Berg Horeb gekriegt. Und der Stab, mit dem Moses laut der Ansage Gottes einen Felsen geschlagen hat, was wir heute studiert haben. Und das Manna, mit was Gott sie täglich...
Übrigens, der Stab ist nicht der Stab des Mose. Das ist der Stab des Aaron. Weil der Mandelzweig, das war ein Mandelstab. Übrigens, das ist kein Zufall, dass das ein Mandelstock ist, weil die Mandelblüte im Orient, die erste Blüte ist, die kommt. Hat was von Erstlingsfrucht. Ja, das ist der erste, das ist auch hier bei uns. Im Februar gibt es zum Teil schon die ersten Blüten, das sind die Mandelbäume. Die kommen als erstes. Das ist immer so ein bisschen interessant. Aber warum gab es denn dieses Wunder eigentlich? Was war denn da passiert?
Man hat angezweifelt eigentlich, dass das genau. Die Chefs sein sollen, also die das Volk
richtig
führen sollen, geistlich.
Genau.
Das wurde in Frage gestellt und das wurde damit beantwortet, wer von Gott vorgesehen war.
Also, Gemoser, ne? Immer nur Mose und Aaron. Wie sind die denn besser als wir? Wir sind genauso gut. Wir wollen auch mal was zu sagen haben. Ne? Und dann musste jeder Stammesfürst einen Stab mitbringen. Und der ausschlägt, der ist der Chef. Und es war Aarons Stab. Also, es ist dabei geblieben. Ein Versagen des Volkes. Ein Aufstand gegen Gott. Das ist die Antwort Gottes. Ich bestimme, nicht ihr. Die 10 Gebote erinnern die uns an unsere Schuld. Ja, natürlich erinnern die uns an unsere Schuld. Ne? Ist ja klar, die sagen, was du zu tun und was du zu lassen hast. Und die Gebote, wir wissen es, wenn wir die Gebote immer gehalten hätten und immer halten würden, hätten wir was nicht gebraucht, das Kreuz Christi, weil dann wären wir schon fertig. Und dieses Manna, was ist denn damit? Wieso gab es Manna?
Ja, was? Für die Fürsorge. Mhm. Gott hat für sie gesorgt, die ganze Zeit, wo sie unterwegs waren.
Aber was ging denn dem Manna-Wunder voraus?
Revolte,
Mosen. Wo ist Fleisch? Wir haben mal Hunger, gibt nichts zu essen. Ne? Und du hast uns hergeführt, damit wir verhungern. Und dann kam dieses Manna-Wunder. Gott sorgt für uns. Also es gibt, das ist dieses beide Enden, das Gute, beides, auch die Gebote. Ich gebe euch eine Ordnung. Ja? Und Gottes Fürsorge, aber das ist immer die Antwort auf Revolte gewesen, auf Aufstand. Und deswegen sind diese Sachen auch bedeckt, weil du kannst die nicht angucken, ohne dass du vergehst. Das ist ein Schutz, aber keine Reinigung. Das ist ein Zudecken. Im Neuen Testament, sorry Jugend, ihr müsst tausendmal wieder dieselben Sachen, aber ist egal. Ihr haltet es schon aus. Im Neuen Testament gibt es auch was, wo etwas bedeckt wird, ohne dass es sauber ist. Die Jugend kann mich jetzt unterstützen, weil ich weiß es ja jetzt endlich. Wo wird da jemand, der dreckig ist, bedeckt? Wird er zum Duschen geschickt, als er heimkommt? Nein. Was kriegt er an? Ein Sack? Oder was hängt man ihm über?
Ein neues Kleid.
Das Beste. Ja? Das Beste. Das heißt also, Sühne ist nicht reinigen. Sühne ist bedecken. Das ist nicht dasselbe. Ich weiß, dass du schuldig bist. Ich, Gott, weiß, Jesaja, du bist schuldig, weil von mir jeder Mensch schuldig ist. Und trotzdem nehme ich dich jetzt erstmal, weil ich dich brauche. Und wasche dich nicht erstmal ab und mache dich klar, dass es passt alles, sondern ich, in dem Zustand kann ich mit dir schon was anfangen. Wie fühlt man sich denn? Wie hat sich denn der verlorene Sohn, was denkt ihr? Wie hat sich der verlorene Sohn gefühlt, als er nach Hause kommt? Er war bei den Schweinen, er stinkt auch so, er ist dreckig, die Füße haben keine Schuhe mehr, weil der lange Weg hat sie kaputt gemacht, er war ja pleite, also beim Deichmann neue kaufen war nicht. Jetzt steht er so dreckig und abgefragt vor seinem Vater. Und da steht nicht nur der Vater, da stehen die ganzen Diener. Und alle möglichen Leute stehen da rum und schauen sich das Szenario an. Jetzt stehen da die Diener und sagen, schau an, da kommt er. Erst große Klappe und jetzt kommt er daher und macht sich da so einen auf Bettler und versucht hier Mitleid zu erreichen. Und jetzt kommt der Vater und sagt, passt auf Leute, Nicht der Vater holt übrigens das Kleid. Wer holt das Kleid? Irgendein Knecht. Er sagt, hey Diener, steh nicht so blöd da rum und grinst nicht, ne? Sondern geh und hol das beste Kleid und zieh es ihm an. Und den Ring und die Schuhe, ihr wisst es. Was macht das mit dem Sohn?
Er will das gar nicht. Er fühlt sich unwürdig, das anzunehmen. Das ist für ihn, glaube ich, zu viel, weil er ist sich seiner Schuld bewusst. Ja? Und vielleicht auch Schamgefühle, ja. Seinen Zustand, was er getan hat, wie der Wüsten, was er gefordert hat, zur Lebzeit von seinem Vater, ja. Und dann haut er ab und dann kommt er zurück in den Zustand. Dann wird er so hergerichtet, sage ich ja. Und der Vater hat mit dem nicht gerechnet wahrscheinlich.
Okay, also es sind jetzt verschiedene Sachen. Du sagst, er fühlt sich unwürdig und er hat nicht damit gerechnet. Das würde sagen, er ist überrascht. Ja, von so viel, nennen wir es Güte, keine Ahnung, Freundlichkeit, mit der er nicht rechnen konnte. Er hat ja auch gar nicht gebeten, ich will jetzt wieder dein Sohn sein, sondern mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Wann würdet ihr euch schämen? Wenn alle Leute sehen, dass ihr versagt habt, auf gut Deutsch dreckig seid und nach Schwein stinkt? Oder wenn dieser ganze Dreck erstmal überdeckt wird? Wann schämt man sich? Silke.
Damals, als sie gesündigt haben im Paradies, was haben sie gemacht? Sie haben sich bedeckt und sie haben versucht, sich zu verstecken.
Warum haben sie sich bedeckt und versucht, sich zu verstecken?
Weil sie sich geschämt haben.
Genau.
Und ich denke, es ist gut gewesen für ihn, auch wenn er sich jetzt vielleicht auch unwürdig gefühlt hat für dieses beste Gewand. Aber wenn du so dastehst und fühlst dich schuldig und schämst dich, dann ist es doch gut, wenn man dass dieses Umhüllen, ja, dass man nicht, dass noch alle Welt weiter sieht, wie es mit einem aussieht. Und dass es vom Vater kommt, hat ja einen besonderen Wert.
Also ihr kennt doch das Gefühl, wenn man sich bloßgestellt fühlt, oder? Ich fühle mich bloßgestellt. Das ist kein schöner Zustand. Und dann freut man sich, wenn einer diese Blöße bedeckt. Wie auch immer, ja? Weil das ist schwer auszuhalten, wenn alle Menschen sehen, dass ich versagt habe, auch wenn alle anderen auch nicht besser sind und Sünder sind. Das spielt jetzt gar keine Rolle, aber bei mir fällt es jetzt auf. Ja, alle wissen, ich habe jetzt das und das, ich bin ertappt worden bei irgendeiner Sünde. Ihr könnt doch auf die Sünde, an die Sünderin denken, ja, am Neuen Testament, die ertappt wird und dann auf dem Marktplatz vor alle Leute präsentiert wird und sagt, schau, da, die Ehebrecherin. Und Jesus bedeckt sie ja auch, zwar nicht mit einem Mantel, aber er setzt sich für sie ein. Das heißt, er stellt sich eigentlich symbolisch vor sie und schwenkt die Kamera auf die Pharisäer und sagt, jetzt schauen wir mal euch an. Ne? Das heißt, von dem Opfer ablenken ist auch schon ein Schutz des Opfers, ist auch eine Art Bedecken. Ich schütze dich jetzt einfach mal. Und das ist Sühne. Das hat noch nichts damit zu tun, dass hier irgendwas gereinigt ist, irgendwas wiederhergestellt ist. Ne? Der verlorene Sohn hat noch einen langen Weg vor sich. Der muss sich erstmal bewähren. Er darf ja jetzt wieder Sohn sein, aber er muss sich sicherlich bewähren. Wenn er wieder so sich verhalten hätte wie vorher, wäre ein Problem. Ja? Und das sollten wir bitte bedenken, da steht gesühnt, nicht gereinigt. So, wie fühlt er sich jetzt? Also erst die Schmerzen, ne? Lippen verbrannt. Ich habe auch so ein Herpes heute, fühlt sich irgendwie doof an. Aber danach kommt die Zusage, deine Sünde ist gesühnt. Wie fühlt sich der Jesaja denn jetzt? Silke.
Ja, das merkt man ja in dem nächsten Vers. Das hat sich ja bei ihm anscheinend geändert, weil als gefragt, die Stimme des Herrn sprach, wen soll ich senden? Einer, der sich jetzt unwürdig fühlt, hebt nicht die Hand und sagt, hier bin ich, sende mich, sondern das hat was mit ihm gemacht.
Stellt euch vor, dass mit der Kohle fehlt. Also den Vers gab es gar nicht. Jesaja schaut den Tempel und stellt fest, ich bin ein Mann mit unwürdigen Lippen. Und dann kommt die Frage des Herrn, ich brauche hier jemanden, wer geht raus? Glaubt ihr, dass der gesagt hätte, hier bin ich? Natürlich nicht. Das heißt, was für einen Sinn hat diese Kohleaktion eigentlich gehabt?
Seinen Zustand zu erkennen.
So wie er ist. Das war nicht die Kohle, Grete. Seinen Zustand zu erkennen, dafür hat das Bild gereicht vom Tempel. Die Szene, ne? Er sieht es, die Engel und alle, wie die sich verhalten und denkt, boah, ey, das bin ich nicht. Ja? So bin ich, ich bin nicht gut genug. Dann kommt die Kohle und dann kommt die Bereitschaft, jetzt fühle ich mich gut genug. Das heißt doch lange nicht, dass du, na, dass er sündlos ist und alles. Aber jetzt fühle ich mich würdig, in diesen Dienst zu treten. Sonst hätte der Jesaja sich niemals dafür freiwillig gemeldet. Never. Das heißt also, was der Engel, dieser Seraphim, da tut, ist, den Jesaja in ein Gefühl hineinzuversetzen, sich würdig zu fühlen. Und zwar nicht aufgrund von eigener Leistung, denn er hat ja nichts getan, sondern aufgrund dessen, was Gott für ihn getan hat. Auch wenn es weh tut.
Durch die Berührung mit der Kohle.
Für die Berührung mit der Kohle könnte wofür ein Symbol sein? Für uns alle. Das ist ja, Gott arbeitet ja an ihm, ja? Damit er sich in den Zustand fühlt und wirklich bereit ist, jetzt kämpfe ich für Gott, jetzt trete ich für ihn ein, jetzt schaffe ich das auch, jetzt bin ich zuversichtlich. Wofür könnte das für uns stehen als Symbol? Wir werden ja nicht mit glühenden Kohlen berührt, sondern was? Der Heilige, aber was macht er mit uns? Wofür steht denn die Kohle?
Feuer.
Feuer? Und für was noch?
Reinigung.
Reinigung? Denkt mal an die Lippen. Es tut doch weh. Es ist...
Zurechtweisung.
Ja, zum Beispiel irgendwas. Es kann eine Zurechtweisung sein. Es kann auch eine Erfahrung sein, die nicht schön ist. Ja? Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, der verlorene Sohn. Dieses Tal mit den Schweinen. Wenn der da nicht gewesen wäre bei den Schweinen, hätte der seinen Vater niemals so gesehen, wie er ihn später gesehen hat. Am Anfang steht, Vater, du bist ein Tyrann, ich mag dich nicht, gib mir die Kohle, also das Geld, und ich lebe jetzt mal, wie ich will. Die hätten, wären nie Freunde geworden, die beiden. Und dann versagt er. Und dann kommt er zurück und sieht seinen Vater mit anderen Augen. Und er fängt an, ihn zu lieben, behaupte ich jetzt mal. Ja, wenn du so eine Behandlung erfährst, dann kommen Respekt, Ehrfurcht, Achtung, all die Dinge, die man so brauchte damals. Heute braucht man das nicht mehr so. Ne? Vater ist nicht mehr so eine Ehrfurchtsgestalt, ich will es auch gar nicht sein. Aber das war damals wichtig, damit man sicher sein konnte, mein Sohn oder auch meine Tochter, die bleiben, weil sie wollen und nicht, weil sie müssen. Und die tun, was ich sage, weil sie es wollen und nicht, weil sie es müssen. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, die Kohle steht für alles, was uns im Leben berührt und uns offen und bereit macht, für Gott in den Dienst zu treten. Und das ist oft ein Tal. Schmerzen, blöde Erfahrungen oder sonst irgendwas. Ist nicht dazu da, uns zu entmutigen, sondern ist dazu da, uns zu dem zu machen, wozu wir berufen sind. Okay, gehen wir weiter. Ab Vers 9. Also, Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Und dann kommt ein Auftrag. Geh hin und sprich zu diesem Volk. Hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett. Mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Wie findet ihr das denn? Was ist der Wille Gottes mit seinem Volk? Dass es sich nicht bekehrt. Das ist bitter. Gott will nicht, dass sich sein Volk bekehrt. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Das ist etwas, was für uns komisch ist, denn wir alle sind immer der Meinung, Gott will doch, dass niemand verloren geht und dass sich alle, ne, zu Gott bekehren. Er will nicht, dass sein Volk sich bekehrt, sondern er gibt sogar dem Jesaja den Aufdruck, mach die verstockt. Was ist denn das eigentlich, wenn da steht, macht das Herz des Volkes fett? Was ist denn das? Wieso? Wie macht man ein Herz fett? Wie soll man sich das vorstellen? Wenn ihr Leder habt und wollt nicht, dass das Leder, wenn es regnet, durchfeuchtet wird, was macht man mit diesem Leder, um es vor Feuchtigkeit zu schützen? Man fettet es ein. Was passiert dann mit dem Leder, wenn es dann drauf regnet? Wie sieht denn das aus? Was macht denn das Wasser dann? es prallt ab. Und so ist es auch. Also das ist mit Fett ist nicht dick oder sonst was, sondern Fett ist, ich fette etwas ein und imprägniere es gegen Einwirkung von außen. Das heißt also, wenn ein Mensch ein fettes, ein eingefettetes Herz hat, kommt der Heilige Geist nicht mehr ran. Weil es imprägniert ist. Es prallt ab.
Dorina. Ist nicht der Lohn, was sie verdient haben. Ich glaube, Gott will nicht für mich der Lohn. Sie haben bis jetzt so, ist so weit von Gott gegangen. Gott konnte nicht anders machen. Oder so ist.
Ja, okay, das ist jetzt eine, du gehst jetzt schon auf die Frage, warum macht Gott das? Ja? Wir sind jetzt noch beim Beschreiben, was er denn da eigentlich tut. Das heißt, er blockiert die Verbindung zwischen seinem Volk und sich selbst. Das macht Gott selbst. Jetzt ist die Frage, warum macht er das? Die Dorina macht den Vorschlag, das Volk war so sündig, dass er seinen Geist entziehen musste, sagen wir mal so. Ja? Es ist so eine Art, das habt ihr davon. Na, das ist das, was du mit Lohn meinst. Das hast du jetzt davon, dass du ständig was tust, was ich verboten habe und nie auf mich hörst. Und jetzt ist mal Schluss. Gibt es andere Vorschläge von euch? Warum macht Gott das? Jakob.
Also ich sehe da die Parallel zum ägyptischen Pharao, wo Gott sein Herz verstockt hat. Gleiches Wort, verstockt. Warum hat er das mit dem Pharao gemacht? Weil der Pharao wollte mit Gott nichts zu tun haben. Mhm. Und genauso das Volk, der hat sich nur den Namen angenommen, Gottes Volk, und sich eingebildet, dass die was Besonderes sind. Aber Gottes Wille, das hat sie nie interessiert und sie wollten eigene Weg gehen, Gottes Weg. Mhm. Und Gott hat gesagt, wenn ihr so wollt, dann geht euren Weg. Aber das heißt nicht, dass der Gott wollte, dass sie diesen Weg gehen. Sie sollten gehen, weil sie denselben gewählt hat, wie oft Gott sie gerufen hat, wie oft. Und sie haben nicht auf ihn gehört, sie haben auf ihre Herzen gehört, was ihr Herz gewünscht hat.
Ja, okay. Wann hat denn Gott die Ägypter gerufen? Wann hat er zu ihnen gesprochen oder wodurch hat er zu ihnen gesprochen? Wisst ihr das? Steht das in der Bibel? Wann hat Gott versucht, die Ägypter zum richtigen Glauben zu führen oder zu sich zu führen? Jakob.
Zu Zeiten Josef.
Ja.
Denke ich mal, erste Mal vielleicht Josef. Jakob hat den Pharao gesegnet, wo er dann lebt. Mhm.
Was haben die denn an Josef gesehen, Jakob? Am Beispiel von Josef.
Bei Josef, der Pharao hat erkannt, dass der Josef hat den wahren Gott, der alles weiß, alles der herrscht über, also der Pharao hat den richtigen Gott kennengelernt durch Josef. Er hat ihn anerkannt als richtigen Gott auch. Und eigentlich ganz Ägypten, denke ich mal, nicht nur der Pharao.
Also Gott hat ja eigentlich Ägypten das Leben gerettet. Es war ja überall Hungersnot. Und wenn die Ägypter auf den Ratschlag von Josef nicht gehört hätten, da kamen ja die sieben Fetten und dann die sieben mageren Jahre, wenn die in den fetten Jahren nicht das getan hätten, was Josef gesagt hat, wären sie genauso in die Hungersnot geschlittert wie alle anderen Völker auch. Also Gott errettet Ägypten und macht sie dadurch auch mächtig, weil ja alle anderen Völker hatten das ja nicht und waren jetzt abhängig von Ägypten. Das heißt, dadurch wurde ja Ägypten noch mächtiger. Und der Pharao war schlau genug zu wissen, das ist nicht meine Leistung, das ist die Leistung von jemand anderem.
Wahnsinnig reich, weil am Anfang haben sie ja bezahlt, dann war das Geld alle, dann haben sie ihr ganzes Vieh gebracht und anschließend haben sie eben die Ländereien überschrieben. Nur, dass sie dann noch Getreide bekommen haben. Das heißt, Ägypten ist zu dieser Zeit wahnsinnig groß, vor allem der Pharao, sehr mächtig und reich und das Land hat sich auch ausgebreitet, was sie gehört hat, in Ägypten und auch außerhalb.
Es gibt noch drei Stellen im Neuen Testament, wo auf diese Prophezeiung von Jesaja zurückgegriffen wird. Wir in der Jugend, wir hatten eben, das steht in Apostelgeschichte 28, Vers 27, den lassen wir jetzt mal aus. Ich nehme die anderen beiden. Der eine steht, und ich nehme vielleicht sogar nur einen, der ist uns aber auch bekannt, da haben wir mal eine Zeit lang drüber gesprochen. Matthäus 13, Vers 13 bis 15. Es ist ein sehr bekannter Text. Also das ganze Kapitel ist sehr, sehr bekannt. Matthäus Kapitel 13. Und zwar ist das Kapitel sehr bekannt, weil es sehr viel, oder weil es einige sehr bekannte Gleichnisse enthält. Zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann, das Gleichnis vom Unkraut des Ackers und vom Senfkorn und vom Sauerteig. Ja, das sind ja alles sehr bekannte. Das sind schon in der Kindersabbatschule, sind die schon Thema, diese Gleichnisse. Und jetzt schauen wir uns mal die beiden Verse 13 und 15 an, im 13. Kapitel. Da steht, oder ich fang mal beim Vers 10 an. Also Jesus erzählt das Gleichnis vom Sämann und dann kommen die Jünger in Vers 10 und fragen, und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Hier wird wieder Bezug genommen auf den Jesaja Kapitel 6. Wieder mit derselben Begründung. Sie sehen, sie hören, sie verstehen nicht, damit sie sich nicht bekehren und ich sie heile. Ganz spannend finde ich, wirklich ganz spannend. Und ich sie heile. Also das klingt so, damit sie sich nicht bekehren und damit ich sie nicht heile. Man kann es aber auch anders übersetzen, es ist wirklich so. Es gibt einige Übersetzungen, die schreiben hier was anderes und die finde ich besser. Da steht nämlich, sie werden nicht sehen, sie werden nicht hören, sie werden nicht in ihrem Herzen nicht spüren, damit sie sich nicht bekehren, aber ich werde sie heilen. Das ist ein ganz anderer Tenor. So, jetzt ist die Frage, kann das sein, dass man das auch so übersetzen kann? Und da gehen wir jetzt wieder in Jesaja Kapitel 6 zurück. Denn es wird ja auf die Prophezeiung von Jesaja wird ja bezogen. Gucken wir mal, ob wir sowas Ähnliches in Jesaja auch finden. Jesaja Kapitel 6. Also die Aufgabe ist klar, verstocke dieses Volk, Jesaja, damit sie sich nicht bekehren und so weiter. Und jetzt lesen wir ab Vers 11 weiter. Da sagte ich, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen anheimfallen wie die Terebinte und wie die Eiche, an denen beim Fällen ein Stumpf bleibt. Und jetzt kommt es, ein heiliger Same ist sein Stumpf. Ihr kennt es, ihr kennt bestimmt Bäume, die, wenn man die absägt, dann treibt der Stumpf wieder aus. Das machen nicht alle Bäume, aber einige machen das. Was ist das für ein Symbol? Ein Stumpf, der wieder austreibt.
Hoffnung auf einen Neubeginn.
Ein Neuanfang. Ja, ein Neuanfang ist es. Das heißt also, erst kommt das Gericht, ihr werdet verblendet, ihr versteht nichts und ihr bekehrt euch auch nicht. Und dann fragt Jesaja, wie lange? Und dann macht er ihm klar, es wird nicht ewig so sein. Es, durch dieses Tal müsst ihr durch, aber danach kommt ein neuer Anfang. Das heißt, es gibt Gericht, aber auch Hoffnung. Ich mache euch nicht kaputt, sondern ich schüttel euch nur mal kräftig, damit ihr wach werdet und damit es dann wieder aufwärts geht. Und dann würde es Sinn machen, den Matthäus-Text anders zu übersetzen und nicht so zu übersetzen, dass es so klingt, als würde Jesus das Volk nicht heilen wollen, sondern ja, sie sind blind, ja, sie verstehen nichts, aber ich werde sie heilen. Jetzt ist die Frage, tut Jesus das? heilt Jesus sein Volk und bitte nicht die Adventisten. Es geht hier zunächst um Israel. Es geht nicht um uns. Uns heilt er natürlich auch, das ist keine Frage. Aber Jesus meint jetzt erstmal das Volk Israel. Und wenn wir das immer auf uns beziehen, wir sind das neue Israel und so weiter, dann verstehen wir bestimmte Texte in der Bibel gar nicht. Denn wenn wir, und jetzt machen wir es vielleicht doch, den Apostelgeschichte dazu nehmen, wo Paulus auch Bezug auf Jesaja nimmt, Apostelgeschichte 28, Vers 27. Da spricht der Apostel Paulus zu bestimmten Menschen. Das ist ziemlich am Ende von der Apostelgeschichte. Paulus wird gefangen genommen und nach Rom geführt und spricht auch da zu verschiedenen Juden. Und die nehmen Kontakt mit Paulus auf und er spricht mit ihnen und dann steht dann in Vers 23 und 24, einige wurden überzeugt und andere nicht. Und dann spricht Paulus zu denen, vor allen Dingen, die sich nicht bekehren, in Vers 27, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und ich sie bekehre und sie heile. So, was meint er damit? Im Vers 25 steht, trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja den Propheten zu eurem Vater geredet. Das heißt, es ist wieder diese Prophezeiung von Jesaja in Kapitel 6. Und hier meint er bitte nicht alle Frommen, sondern er meint ausschließlich die frommen Israeliten. Weil es geht weiter im Vers 28. Jetzt passt auf. So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen, bei einigen steht Heiden, gesandt ist. Sie werden auch hören. Das heißt, dieser heilige Same, der Stumpf, ist zunächst einmal nicht Israel, sondern jetzt wird die Gnade den Heiden oder den Nationen geschenkt, also den damals den Nicht-Israeliten. Gott wendet sich von euch Israel ab und wendet sich jetzt mal den anderen zu. So, jetzt ist das für Israel natürlich keine Hoffnung. Aber wenn ihr mal den Römerbrief lest, das machen wir natürlich jetzt nicht, aber am Ende des Römerbriefes, dann erklärt Paulus Folgendes. Warum lässt sich Gott von Menschen finden, die ihn nicht gesucht haben? Das war so. Sagt er selbst, ich lasse mich von Menschen finden, die mich nicht gesucht und nicht nach mir gefragt haben. Also auf gut Deutsch von den Heiden. Und Paulus beantwortet die Frage so, damit die Juden eifersüchtig werden. Warum will er sie eifersüchtig machen? Damit die Juden so innerlich so vorbereitet werden, dass sie sagen, wir wollen das aber auch haben, wir wollen zurück, wir wollen das, diese Gnade, die jetzt die Heiden haben, die wollen wir wieder zurückhaben. Die hatten wir doch früher mal unter David und Salomo und so. Wir wollen wieder gesegnet sein, genauso wie die Heiden. Und dann schenkt es ihnen zurück. Und dann sagt Paulus, boah Gott, du hast da interessante Wege. Die sind ja viel höher als das, was ich mir je hätte vorstellen können. Das heißt, es wird eine lange Zeit für das Volk Israel, nicht für das Neutestamentliche, sondern für das alte Volk Israel, wird es eine lange Zeit geben des finsteren Tales. Da sind sie übrigens heute noch drin. Ja, schaut nach Israel, seit es Israel 1948 wieder gibt, nur Krieg. Was war, wenn Israel im Alten Testament Krieg erlebt hat? Wofür war das ein Zeichen? Für die Gnade, für den Segen Gottes oder dafür, dass er seinen Segen zurückhält? Natürlich. Könige, die ihm gehorcht haben, waren in der Regel, es gab immer Zeiten dann des Friedens und des Wohlstands. Und wenn das vorbei war, dann war das immer ein Zeichen, da passt was nicht. Die sind momentan nicht gesegnet. Aber es wird. Irgendwann wird. Und dann gibt es diese Wiedervereinigung zwischen dem Heiden und den Israeliten. Die ist ja noch nicht da. Ja? Denn die Juden haben ja Jesus Christus immer noch nicht angenommen. Und Paulus sagt es, das wird er schaffen. Und das müssen wir, wenn wir das nicht unterscheiden, wenn wir das jedes Mal verwechseln, Israel ist immer jetzt das neue Israel, dann verstehen wir diese Zusammenhänge, dann können wir mit dem Römerbrief, den letzten drei Kapiteln, nichts anfangen. Ja? Und das ist im Grunde genommen, wir denken oft als Adventisten, Die Gnadenzeit für Israel hat mit dem Tod des Stephanus aufgehört. Das kennt ihr bestimmt, oder? Aber das ist nicht für immer. Das Israel ist immer noch in seinem Fokus, egal was sie angestellt haben. Vor allen Dingen denken wir vielleicht an den Holocaust. Wie kann Gott das zulassen, dass 6 Millionen Menschen aus seinem Volk so elendig kaputt gemacht werden? Und denken wir, dann sagen viele, ja, der hat sein Volk verstoßen und selber schuld, hätten sie den Jesus mal nicht gekreuzigt und so weiter. Das kann ja alles sein, aber es ist nicht das Ende. Und das sind so Gedanken, die sind nicht unser Gedankengut. Und ich finde es spannend, dass man sich mal damit beschäftigt. Das heißt ja nicht, dass wir schon fertig sind mit unseren Erkenntnissen. Aber als ich das gesehen habe, habe ich bestimmte Kapitel in der Bibel angefangen zu verstehen, die ich bis dahin einfach nicht verstanden habe, auch mit Ellen White Literatur nicht.
Ich hätte dazu eine Frage, und was ist dann mit der Aussage, wo Sie gesagt haben, sein Blut bei uns und
genau das, also ich kann nur sagen, dass ich verstehe das so, dass es genau so passiert ist. Also gesagt, ihr wollt es so, dann macht es. Das ist nicht das erste Mal, dass sich Gott auf den Willen seines Volkes einlässt. Das erste Mal, wo er sich wirklich darauf eingelassen hat, war, wir wollen auch einen König haben wie die Heiden. Dann haben sie den Saulus bekommen und nichts als Elend erlebt mit ihm. Na? Und der Samuel wollte das ja nicht. Der wollte nicht, er hat ja gesagt, ihr habt doch einen König, der viel besser ist als alle Könige, ihr habt doch Gott. Ja? Ich bin manchmal so böse und sage, an dem Punkt ist die Demokratie geboren worden. Die ist nicht der Wille Gottes. Die Theokratie ist der Wille Gottes. Nicht die Demokratie. Kommt nur Mist bei raus. Wartet es nur ab, ihr seht ja hier, was da gerade so läuft. Ich glaube, ihr habt da keine Hoffnung. Die Demokratie hat den Menschen nicht besser gemacht. Die Diktatur und das Elend auch nicht. Ich spreche jetzt hier nicht Zwangsdiktatur und Folter und Verfolgung. Ist ja auch das auch nicht besser, sondern warum verlassen wir uns denn eigentlich alle auf Gott und tun, was er sagt, und dann wird es schon werden. Nehmt ihr mal als Beispiel den aktuellen Krieg im Gazastreifen oder in der Ukraine. Ich will jetzt gar nicht politisch werden, aber nur als Beispiel. Stellt euch vor, die Menschen würden jetzt anfangen, die Bibel zu lesen und zu glauben, dass das stimmt, was da steht, und würden in der Bergpredigt das Kapitel 7 aufschlagen und sehen, der goldene Weg besteht darin, dass wir andere so behandeln, wie wir von ihnen behandelt werden möchten. Stellt euch mal vor, wir würden es immer so machen, es gäbe keinen Krieg mehr.
Das kann gar nicht so sein, was du da sagst, weil es gibt ja den Gegenspieler hier. Und er hat kein Interesse an Frieden, an Glück, an Zufriedenheit. Ellen White schreibt ja, als er Adam und Eva in Garten Eden sah, wie glücklich sie waren, da hat er sich Gedanken gemacht, wie er sie mit List dieses Glück zerstören würde. Also er hat kein Interesse an Frieden.
Klar, hast du natürlich recht.
Ja, weil es gibt ja diesen kosmischen Kampf, der stattfindet. Und
naja,
bis Jesus kommt und dir ein Ende setzt.
Ja, aber irgendwann wird es eine Zeit geben, wo diese Regel eingehalten wird. Das wird dann danach sein. Na, ich hoffe doch zumindest, dass es im Himmel so sein wird, dass da jeder jeden so behandelt, wie er von ihm behandelt werden möchte.
Sonst kommt er gar nicht.
Sonst wird der Himmel kein schöner Ort. Ne? Wäre ja nicht schön. Da wäre es ja genauso wie jetzt auch. Jeder denkt nur an sich. Also ein bisschen sehr verallgemeinert, aber die Mächtigen, die denken nur an sich. Also gut. Das soll es auch für heute gewesen sein. Es sind ein paar Sachen, die ihr vielleicht noch nicht gewusst habt oder keine Ahnung. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr ein kleines bisschen mitgenommen habt. Vergebt, dass es nicht mehr draus geworden ist. Ich war nicht so wirklich vorbereitet. Aber ein paar Sachen kommt man mal erörtern. Amen. Lieber Vater, deine Vorgehensweise mit denen, die du berufst, ist nicht immer gleich. Sie ist aber nie zufällig, weder in der Wahl der Zeit noch in der Wahl der Person. Und Berufung ist nicht immer ein Zuckerschlecken, sondern manchmal ein schmerzhafter, dunkler Weg durch ein Tal. Aber am Ende erfüllst du uns mit neuem Sinn. Auch wir sind berufen, fühlen uns aber auch manchmal unwürdig. Dann lass uns an dem, was wir von Jesaja, aber auch von Mose lernen, wieder neuen Mut fassen. Beide fühlten sich unwürdig am Anfang, aber du hast sie zubereitet, damit sie das tun, was du mit ihnen machen wolltest. Die Aufgaben mögen nicht so groß sein wie die von Mose und Jesaja und den anderen Propheten, aber das spielt für dich keine Rolle, denn wir erinnern uns an die Witwe mit den 2 Schärflein. Es kommt nicht auf die Menge und Masse an, sondern auf die innere Einstellung. Wir danken dir dafür, dass du genau so bist, wie du bist. Dass du nicht so bist wie die anderen Könige auf dieser Welt und die anderen Machthaber, sondern dass du Güte, Treue und Gerechtigkeit in wunderbarer Weise vereinst. Herr, lass uns mit dieser Zuversicht dann auch in die neue Woche gehen und immer daran denken, dass du alle Zeit uns einsetzen und für dich wirken lassen kannst. Schenk uns dazu bitte auch immer die nötige Offenheit. Hab Dank dafür in Jesu Namen. Amen.
Amen.